Liebe Geschwister und Freunde, ich grüße euch wieder recht herzlich zu unserer Bibelstunde am Telefon. Wer unsere Bibelstunde regelmäßig miterlebt hat, dem ist sicherlich mittlerweile klar, dass wir in den Bibelstunden oder jetzt im Augenblick, wo es nur Gottesdienste geben darf, in unseren Wochengottesdiensten regelmäßig durch die Apostelgeschichte gehen. Wir sind mittlerweile seit über 2 Jahren in diesem wichtigen biblischen Buch und sind jetzt bei Kapitel 27 angekommen. In den letzten beiden Bibelstunden hatten wir allerdings eine Ausnahme gemacht. Ostern stand ja dazwischen und direkt vor Ostern haben wir uns die 7 Aussagen, die Jesus am Kreuz getroffen hat, einmal näher angesehen. Denn Karfreitag, das ist der Tag des großen Sieges über den Teufel und über all seine Macht. Ihm ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist, die Macht genommen worden. Ihm ist das, was längst angekündigt war, geschehen. Jesus hat ihm den Kopf zertreten. Was wir heute noch an finsteren Dingen erleben, das sind nur noch letzte Zuckungen aus der Hölle. Am Mittwoch nach Ostern haben wir dann die einzelnen Begebenheiten näher betrachtet, in denen wir sahen, wie der auferstandene Jesus seinen Jüngern erschienen ist. Auch Ostern und gerade Ostern ist ein gewaltiges Siegesfest. War Karfreitag der Sieg über den Teufel, über die Sünde und die Macht des Teufels, so ist Ostern der Tag gewesen, an dem der Sieg über den Tod gefeiert wurde. Jetzt aber wollen wir uns wieder auch ein Stückchen auf unseren eigenen Glaubensweg beziehen. Und da gibt uns die Apostelgeschichte einen wichtigen Einblick, wie Gläubige sich zu allen Zeiten verhalten haben. Seit einigen Monaten sehen wir uns speziell an, was Paulus nach seinen Missionsreisen erlebt hat. Es waren schwere Dinge gewesen. In Jerusalem wurde er verhaftet. Er war beinahe gelyncht worden. Dann kommt es zu einem rechtswidrigen Prozess gegen ihn. Die Römer haben ihn dort mehr oder weniger rausgehauen, aber letztlich nicht aus Sympathie für einen Menschen, sondern weil sie erfahren mussten, dass Paulus römischer Bürger war. Es gab eine Verschwörung gegen Paulus. Das war keine Verschwörungstheorie, das war eine echte Verschwörung. Menschen wollten ihn ermorden. So haben ihn die Römer in die damalige römische Residenz in Palästina gebracht, nach Caesarea. Und dort war er insgesamt 2 Jahre im Gefängnis. 2 Jahre, die gar nicht hätten sein müssen, denn der Gouverneur von damals, Felix, wusste genau, dass Paulus eigentlich unschuldig ist. Aber es war ein korrupter Beamter, den es vom Sklaven zu einem großen Politiker nach oben gespült hat. Er erwartete Schmiergelder, die so nicht kamen. Dann sahen wir, wie er abziehen musste und ein neuer, ein korrekter Gouverneur kam. Er versuchte, dieses ganze Problem aufzuarbeiten, aber auch ihm war klar, es kann so nicht weitergehen. Die Juden stehen Paulus weiter nach dem Leben. Außerdem hatte sich Paulus darauf berufen, dass er auf keinen Fall den Juden übergeben werden durfte, in deren Mitte so viele ihn hassten, dass sie ihn töten wollten. Und so hatte er sich selbst darauf berufen, dass er Römer ist und dass er das Urteil des Kaisers will. Nachdem der neue Gouverneur Festus ihn verhört hatte und nicht recht herausbekam, was sind eigentlich die Hintergründe dieses Problems, bekam er einen Staatsbesuch vom König Agrippa, einem Juden, der der Herr über Galiläa war. Beide sprachen dann darüber und beide sagten, im Grunde müsste man ihn freilassen. Aber da er sich nun auf den Kaiser berufen hat, müssen wir ihn zum Kaiser schicken. Das war die Vorgeschichte dessen, was heute kommt. Und heute dürfen wir oder wollen wir in der Bibelstunde Kapitel 27 der Apostelgeschichte sehen. Wir sehen dort die Überstellung des Paulus von Caesarea nach Rom. Wie bei allen Bibelstunden haben wir die Möglichkeit, an den Telefonen zu Hause zu singen. In den Gemeinden ist das ja heute sehr eingeschränkt, aber ich mache euch Mut, mitzusingen, wenn Lieder angesagt werden. Die Lieder sind normalerweise aus dem Gemeinschaftsliederbuch, das in den Stadtmissionen und landeskirchlichen Gemeinschaften benutzt wird. Und sie finden sich auch im geistlichen Liederschatz, dem Liederbuch, welches die Brüdergemeinden benutzen. Ja, so wollen wir jetzt unsere Bibelstunde beginnen. Sollte jemand einmal dazukommen wollen, wenn wir das vor Ort machen, ist er natürlich auch eingeladen, jeden Mittwoch um 19 Uhr in den Saal der Evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim-Pfalz, Sandgasse 31. Nun, wir beginnen unsere Bibelstunde im Namen unseres dreieinigen Gottes, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen zu Anfang gemeinsam das Lied singen, Der Himmel steht offen, die ersten vier Strophen. Ein Lied, das in manchen Gemeinden seltener gesungen wird, aber es hat eine leichte und schöne Melodie, das von unserer großen Hoffnung auf Jesus schildert. Und man kann es spätestens bei der zweiten Strophe mitsingen. Es findet sich unter der Nummer 289, sowohl im geistlichen Liederschatz wie auch im Gemeinschaftsliederbuch. Ja, das ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus hat den Weg zum Himmel geöffnet. Und wie, indem er für unsere Sünden gestorben ist. Wir dürfen ihm sagen, was uns belastet. Er hört es und er wird dir zusagen, wenn dich deine Schuld belastet, sein Blut hat für deine Sünden bezahlt. Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, hab von Herzen Dank, dass wir jetzt wieder zu dir kommen können. Jeder Einzelne am Telefon und die Gemeinschaft in Meckenheim, alle um ein und dasselbe Wort versammelt und in dem Wissen, du bist unsichtbar bei uns. Du bist dort, wo zwei oder drei zusammengekommen sind, um dein Wort zu hören. Du bist aber auch dort, wo jemand gern in der Versammlung wäre, aber jetzt alleine an seinem Telefon ist. Du bist uns nahe. Du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und jetzt wollen wir dich von ganzem Herzen bitten. Herr, rede doch jetzt zu uns. Du siehst, was wir brauchen. Da ist vielleicht eine Schwester oder ein Bruder, die im Augenblick sehr ängstlich und traurig sind. Hab Dank, dass du ihnen zur Seite stehst. dass es kein Problem gibt, über das du nicht erhaben bist. Hab Dank, Herr Jesus, dass du auch die, die sich Sorgen machen um andere, Herr, dass du auch sie begleitest. Aber hab auch Dank, dass du uns immer wieder erquickende und schöne Stunden für den inneren Menschen schickst, damit wir die schwierigen gut überstehen können. Bitte segne uns jetzt unser Zusammensein durch dein Wort. Amen. Ich habe jedes Mal empfohlen, dass man sich zur Bibelstunde eine Bibel mitnehmen sollte. Das macht man normalerweise auch, wenn man zur Bibelstunde geht. Das sollten wir aber auch ganz besonders an den Telefon machen. Man kann dann in seiner eigenen Bibel, meist ja mit der Luther-Übersetzung, vergleichen, was gelesen wird. Und dann wird ein unmittelbar das wieder groß, was Gott gesagt hat. Denn die Bibel ist das authentische Reden Gottes zu uns. Ich werde es heute wieder so halten, wie ich es öfters getan habe. Ich lese als erstes einmal den Text vor. Es ist heute ein langer Text, und zwar lese ich ihn in einer einfacheren Übersetzung in guter deutscher Sprache. Es sind in der Handlung in Kapitel 27 der Apostelgeschichte, die wir heute behandeln, sehr viele Einzelheiten. Und da ist es hilfreich, es einmal in so einer guten deutschen Sprache zu hören. Wenn Sie aber die Lutherbibel oder eine andere Bibel vor sich haben, vergleichen Sie, was da steht. Oftmals gibt ein schon das eine große Auskunft über das, was Gott einen geben will. Gott redet durch sein Wort auch zu unseren Herzen. Wir werden danach noch einmal ein Lied hören und nach dem Lied gehen wir dann einige wichtige Gedanken, die uns in diesem Bibeltext begegnen, durch und fragen uns, ob das auch etwas mit uns zu tun hat. Ich habe schon am Anfang den Hintergrund berichtet. Der Apostel Paulus war 2 Jahre nun im Gefängnis in Caesarea am Mittelmeer. Der neue Gouverneur Festus und auch der von ihm zu Rate gezogene König von Galiläa waren der Meinung, er ist unschuldig. Aber sie wussten sich jetzt genötigt, Paulus weiterzuschicken nach Rom. Paulus kommt praktisch in eine Überstellung. Man könnte es auch anders bezeichnen. Man könnte es als einen Gefängnistransport bezeichnen. Denn es scheint von dem Text her noch andere Gefangene gegeben zu haben, die von Caesarea mit übers Mittelmeer nach Rom transportiert werden sollten. Dieser Transport war sehr aufregend. Wer einmal so etwas erlebt hat, der blickt meist zurück und sagt, oh, Gefängnistransport ist was Schweres. Viele wissen ja, dass ich politisch in der DDR in Haft war. Und ich weiß noch den ersten Transport. Ich war damals gerade 15 Jahre. Und wie der Wachtmeister damals sagte, versucht nur nicht zu stiften. Wir zielen nicht lange auf die Kniescheibe. Da war es mir als großen Kind doch sehr in die Glieder gefahren. Später, als ich gläubig geworden bin, lernte ich einen Pfarrer kennen, einen wirklich tiefgläubigen Pfarrer. Er hatte bei uns einen Dienst, wir hatten gemeinsam noch etwas, ein Glas Wasser getrunken und dann sah ich, wie er vor dem Glas Wasser die Hände faltet. Ich war damals noch relativ neu im Glauben und dann fragte ich ihn, ja, ich habe das noch nie gesehen, sagte ich, dass jemand vor dem Trinken eines Glases Wasser betet. Und dann sagte er, er war weit über eine Woche, fast 14 Tage am Ende des Krieges unterwegs in die Gefangenschaft nach Sibirien. Sie waren in Viehwaggonen gefahren worden. Es gab nur ganz selten etwas zu trinken. Und dann kam es in die kalten Regionen. Der Atem der Gefangenen schlug sich an den Brettern dieses Viehwaggons ab und vereiste. Aber da sie so wenig zu trinken hatten, waren viele Gefangene und leckten den Rauchreif, der sich daraus gebildet hatte, von diesen Balken ab. Und er sagte mir, damals habe ich mir geschworen, wenn ich noch einmal nach Hause komme, ich werde für jedes Glas Wasser danken. Es gibt auch bei solchen Transporten leichtere Zeiten, aber auch schwerere. Wir werden sehen jetzt, was der Apostel Paulus durchmachen musste bei seiner Überstellung. Apostelgeschichte, Kapitel 27. Und ich bin mir sicher, dass nicht jede Einzelheit dessen, was hier steht, so ganz bewusst sein wird. Als es dann soweit war, dass wir nach Italien abreisen sollten, wurde Paulus und einige andere Gefangene einem römischen Offizier übergeben, einem Hauptmann namens Julius, dessen Regiment den Ehrentitel Kaiserliches Regiment trug. Wir gingen an Bord eines Schiffes aus Adramyttium, das die Küstenstädte der Provinz Asien, Kleinasiens, anlief, und stachen in See. Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich, begleitete uns, ein Gläubiger, der Paulus zur Seite stehen wollte. Am folgenden Tag legten wir in Sidon an. Julius behandelte Paulus sehr zuvorkommend und erlaubte ihnen, seine Freunde aufzusuchen, um sich von ihnen mit allen Nötigen versorgen zu lassen. Paulus hatte ja schwere Zeiten dort im Gefängnis hinter sich, und nun durfte er die Glaubensbrüder in Sidon, die er schon vor der Verhaftung einmal getroffen hatte, besuchen. Sie statteten ihm aus mit dem, was er für die Fahrt brauchte. Sie haben ihn innerlich und äußerlich wieder aufgerichtet. Wieder auf See zwang uns ein heftiger Gegenwind, im Schutz der Küste von Zypern weiter zu segeln. Als wir dann das offene Meer vor Zilizien und Pamphylien durchquert hatten, legten wir in Myra in Lysien an. In Myria fand unser Hauptmann ein Schiff aus Alexandrien, das auf dem Weg nach Italien war und auf das er uns umsteigen ließ. Viele Tage lang machten wir nur wenig Fahrt, und als wir schließlich mit großer Mühe bis auf die Höhe von Knidos gekommen waren, gelang es uns wegen des starken Windes nicht dort anzulegen. Stattdessen nahmen wir Kurs auf Kreta, steuerten am Kap Salome vorbei und segelten auf der dem Wind abgelegenen Ostseite an der Insel entlang. Mit großer Mühe ging es dann an der Südküste von Kreta weiter, bis wir schließlich an einen Ort namens Kalmio Limes ankamen. Dieser Ort Kalmio Limes wird auch mit guter Hafen übersetzt. Einen Hafen, der nicht weit von der Stadt Lesea entfernt ist. Inzwischen war viel kostbare Zeit verstrichen. Sogar der jüdische Fastentag, Yom Kippur, der große Versöhnungstag, war schon vorüber. Und so spät im Herbst war die Schifffahrt mit hohen Risiken verbunden. Deshalb warnte Paulus die Besatzung. Er war ja viel unterwegs gewesen und er kannte die Klimaverhältnisse in diesen Regionen. Männer, sagte er, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch noch unser eigenes Leben aufs Spiel. Doch der Hauptmann schenkte den Worten des Steuermanns und des Schiffseigentümers mehr Vertrauen als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen von Kilio Limes zum Überwintern nicht sehr gut geeignet war, sprach sich fast die gesamte Mannschaft dafür aus, noch einmal in See zu stechen. Man wollte versuchen, bis nach Phönix zu kommen, einem ebenfalls auf Kreta gelegenen Hafen, der nur nach Südwest und Nordwest hin offen ist und daher äußerlich gesehen besseren Schutz bietet. Dort wollte man dann dem Winter überbleiben. Als nun ein leichter Südwind einsetzte, sahen sich die Seeleute in ihrem Vorhaben bestätigt. Sie lichteten die Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch es dauerte nicht lange, da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns herein, der gefürchtete Nordost. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen oder gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns einfach treiben lassen. Als wir dann eine Zeit lang im Schutz einer kleinen Insel namens Kauda dahintrieben, gelang es uns, wenn auch nur mit großer Mühe, das Beiboot, das neben dem Schiff war, unter Kontrolle zu bringen und an Deck zu holen. Außerdem trafen die Seeleute verschiedene Schutzvorkehrungen. Sie spannten Taue um den Schiffsrumpf, um ihn vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Und weil sie fürchteten, in die große Syrte in Nordafrika mit ihren Strandbänken verschlagen zu werden, brachten sie, die Matrosen, den Treibanker aus und verlangsamten dadurch das Abdriften. Weil uns der Sturm weiterhin mit unverminderter Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord. Und wieder einen Tag später beförderten sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, so dass keinerlei Orientierung möglich war, und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. In der damaligen Zeit hat man seinen Standort an den Sternen orientiert, aber wenn das Wetter so schlimm ist, sah man keine Sterne. Niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte: »Ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten. Dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff wird verloren werden. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte: Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor den Kaiser erscheinen sollst, und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fasst also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und ich bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie er mir durch den Engel gesagt hat. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. So kam schließlich die 14. Nacht, in der wir auf dem Adriatischen Meer dahintrieben. Gegen Mitternacht meinten die Matrosen plötzlich, Anzeichen dafür zu entdecken, dass wir uns einer Küste näherten. Sie warfen das Bleilot aus und maßen eine Wassertiefe von 20 Faden. Kurze Zeit später warfen sie das Lot noch einmal aus und maßen nur noch 15 Faden. Jetzt packte sie die Angst. Wir könnten irgendwo vor der Küste auf ein Riff auflaufen. Sie warfen vom Heck des Schiffes 4 Anker aus und wünschten sehnlichst den Tag herbei. In ihrer Verzweiflung machten sie sogar einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen. Unter dem Vorwand, sie wollten auch noch den Bug, noch vom Bug aus Anker ausbringen, ließen sie das Beiboot ins Wasser. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten: Wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, habt ihr keine Chance, gerettet zu werden. Paulus wusste ja, dass weder die Soldaten noch die anderen Ahnung hatten, ein Schiff zu navigieren. So kappten dann die Soldaten die Taue des Beibootes und ließen es davontreiben. Damit konnten sich natürlich jetzt die Matrosen nicht mehr heimlich davon machen. Noch bevor es hell wurde, wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren, und bat sie eindringlich, etwas zu essen. »Heute ist schon der 14. Tag«, sagte er, »den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt, und während der ganzen Zeit habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird.« Mit diesen Worten nahm er ein Stück Brot, dankte Gott vor allen dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Insgesamt fanden sich 276 Personen an Bord. Als alle satt waren, schüttete man die restliche Getreideladung ins Meer, um das Schiff so leicht wie möglich zu machen. Endlich wurde es Tag, doch die Küste, die die Seeleute nun vor sich sahen, war ihnen unbekannt. Als sie eine Bucht mit einem flachen Strand entdeckten, wollten sie versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Sie kappten die Ankertaue, so dass die Anker im Meer zurückblieben, und lösten zugleich die Taue, mit denen man die beiden Steuerruder während des Sturmes festgebunden hatte. Dann hissten sie das Vordersegel vor dem Wind und hielten auf dem Strand zu. Doch dabei geriet das Schiff auf eine Sandbank und lief auf Grund, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Der Bug bohrte sich tief in den Sand ein, dass er unbeweglich festsaß, während das Heck unter der Wucht der Wellen nach und nach auseinanderbrach. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner von ihnen an Land schwimmen und entkommen konnte. Doch der Hauptmann, der Paulus das Leben retten wollte, hielt sie von ihrem Vorhaben ab. Er befahl, dass zunächst einmal diejenigen, die schwimmen konnten, über Bord springen und versuchen sollten, das Ufer zu erreichen. Die übrigen sollten auf Planken und anderen Wrackteilen folgen. So kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land retten konnten. Es ist packend, was hier im Einzelnen geschildert wird. Und sicher wäre es Stoff genug für einen Film, den sich manche ansehen würden. Aber das ist nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist, wie unser Herr den Apostel Paulus in dieser Gefahr, bei diesem Gefängnistransport durchgebracht hat, wie er ihm Mut gegeben hat, wie er auch anderen Mut geben konnte. Und dabei kann er uns ein Beispiel sein. Wieso war Paulus und auch andere, die manchmal schon den sicheren Tod vor Augen sahen, solch mutige Leute geworden? Nun ganz einfach, weil sie sich auf den Herrn aller Herren verlassen konnten, weil sie wussten, er ist bei ihnen und er bringt sie durch. Wir wollen jetzt, bevor wir uns einzelnen Einzelheiten dieses Berichtes noch einmal näher zuwenden, noch einmal ein Lied singen. Es ist im Gemeinschaftsliederbuch das Lied Nummer 505 und im geistlichen Liederschatz das Lied an der Nummer 734. Gott wird dich tragen. Das hat damals Paulus erlebt. Und das wird auch dir zugesagt. In den Höhen und Tiefen, auf den Wogen und des Meeres und in den Stürmen hat er zugesagt, dich zu tragen. im Gemeinschaftsliederbuch 505, im geistlichen Liederschatz 734. Ja, liebe Geschwister, ich möchte jetzt auf einige Episoden während diesem Gefängnistransportes hinweisen. Als ich zum Glauben kam, da gehörten in unsere Gemeinschaften noch so viele Geschwister, die die Nöte des letzten Krieges miterlebt haben. Da gehörten Schwestern dazu, die verschleppt worden waren nach Sibirien. Da gehörten Brüder dazu, die in schwerer Gefangenschaft gewesen sind, die aber auch furchtbare Schlachten im Krieg erlebt haben und die aus diesen schweren Zeiten berichtet haben. Und ich staunte manchmal, wie denen, die damals schon gläubig waren, ihr Glaube Kraft und Grund gegeben hat, durchzuhalten. Heute ist diese Generation ausgestorben. Ich habe auch, als die Russlanddeutschen kamen, viele der alten Geschwister kennengelernt, die die schwere Zeit erlebt haben in der Verbannung in Sibirien, in Kasachstan, die Transporte von der Wolga oder aus anderen Gebieten hin in die Verbannungsgebiete, in die sogenannte Kommandantur miterleben mussten. Und manche, die im Glauben standen, konnten dann bezeugen, welche Kraft ihnen die Verbindung zu Gott gegeben hat. Nun, diese Generation stirbt aus. Jede Generation hat ihre Erfahrungen und jede Generation und auch Sie und auch ich werden wieder in Probleme kommen. Nicht immer solche Verfolgung, nicht immer Gefangenschaft, aber doch Dinge, die einem manchmal so schwer vorkommen, als denke man, es geht gar nicht anders. In diesem Abschnitt, wo die Überfahrt über das Mittelmeer von Paulus berichtet wird, sind so einige Dinge, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte. Als erstes einmal, wie dieser Gefängnistransport beginnt. Paulus hat eine schwere Zeit hinter sich. Und das Nichtwissen, wie geht alles weiter. Und nun hat der Gouverneur Festus angeordnet, er soll nach Rom gebracht werden. Lasst mich noch einmal die ersten Verse nach der Luther-Übersetzung lesen. Da es aber beschlossen war, dass wir nach Italien schiffen sollten, übergaben sie Paulus und etliche andere Gefangenen dem Unterhauptmann Julius von der kaiserlichen Schar. Da wir aber in ein adrytisches Schiff traten, das wir an Asien hinschiffen sollten, fuhren wir vom Land und mit uns war Aristarchus aus Mazedonien von Thessalonich. Und des anderen Tages kamen wir zu Sidon und Julius hielt sich freundlich gegen Paulus, erlaubte ihn zu seinen guten Freunden zu gehen und sich zu pflegen. Und von da stießen wir ab und schifften unter Zypern hin, darum, dass uns die Winde entgegen waren, und schifften durch das Meer bei Zilizien und Pamphylien und kamen Ken Mare in Lysien. Das Erste, was uns an diesem Wort so auffällt, da steht, dass es in der Wir-Form geschrieben worden ist. Hat das etwas zu bedeuten? Natürlich. Lukas hat das Evangelium geschrieben. Er ist nicht ständig bei Paulus gewesen. Aber jetzt, wo Paulus mit dem Gefängnistransport unterwegs ist, durfte er ihn begleiten. Sowas gibt es sicherlich in der Form heute nicht. Aber damals war so etwas möglich. Und wir sehen am Anfang dieses Wortes, wie der Apostel Paulus gestärkt wird. Ich kann mich erinnern, es hat einmal im Leben meiner Frau und mir manche schöne Dinge gegeben, nachdem wir vorher durch einiges Schweres gehen mussten. Und dann sagte meine Frau mir etwas nachdenklich, weißt du, Heiner, vielleicht kommt bald wieder etwas Schweres. So viel gute Tage, das ist doch selten. Gott schenkt in diesem Leben, das ist meine Erfahrung, gute Tage. Aber meistens will er uns durch diese guten Tage etwas stärken, damit, wenn es wieder schwerer wird, wir auch gut durchkommen. Was erlebte Paulus? Paulus lernt einen, Hauptmann kennen, dem obersten Menschen über diesen Gefangenentransport. Und dieser Mensch war ein gütiger und freundlicher Offizier. Es ist übrigens interessant, dass in der Apostelgeschichte öfter römische Offiziere vorkommen, die durch die Bank kluge und anständige und manchmal auch gütige Leute sind, wie dieser Julius. Es ist nicht automatisch so, dass jeder, der ein solch hartes Gewerbe hat, wie damals so ein Offizier, ein harter und böser Mensch sein muss. Paulus wurde sozusagen ein Stückchen gestärkt, dass jetzt ein Vorgesetzter da war, der ihm das Leben erleichterte. Nun hat der Julius wahrscheinlich eine große Hochachtung vor Paulus gehabt, auch weil Paulus ein römischer Bürger war. Aber weil er um des Glaubens willen so viel Not auf sich nahm, das hat Julius sicherlich ein Stück bewogen, Hochachtung vor ihm zu haben. Ich habe so etwas öfter mal erlebt, dass auch Menschen, die uns eigentlich nicht viel zu bedeuten hatten und nicht viel Einfluss hatten, Gläubigen gegenüber gütig und freundlich aufgetreten sind. Gott hat das dann so geführt. Und dafür darf man danken. Hast du schon mal gedankt, wenn du einen freundlichen und gütigen Vorgesetzten hast? Hast du schon mal Gott gedankt, wenn du in deinem Haus einen Mieter hast, der dir als Vermieter das Leben nicht schwer macht? Oder vielleicht bist du Mieter. Hast du Gott schon mal gedankt für den Hausbesitzer, der es dir schön und leicht gemacht hat? Oder für die Nachbarn, mit denen es eben keinen Streit gab, sondern die in bestimmten Lagen auch mal halfen? Der Apostel Paulus durfte hier gestärkt werden dadurch, dass hier so ein Vorgesetzter wie dieser Julius gewesen ist. Nun waren sie mit ihrem Schiff unterwegs. Die Schiffe fuhren meistens ziemlich nah am Strand entlang, weil die Schiffe nicht so seetüchtig waren, wie unsere Schiffe waren. Allerdings, wenn es dort dann Stürme gab, dann mussten sie weiter raus aufs Meer, damit sie nicht eventuell irgend an eine Klippe oder an eine Sandbank gerieten, wo es Gefahren geben konnte. Zuerst einmal gab es aber eine ruhige Fahrt, ein bisschen langsam, wie es hier berichtet wird, aber eine ruhige Fahrt. Zweiten Tag waren sie in Sidon. Dort kannte Paulus die dortigen Gläubigen. Auf der Hinfahrt nach Jerusalem hatte er dort auch eine Rast gemacht. Und so bekam er von diesem Hauptmann die Möglichkeit, seine Glaubensbrüder zu besuchen. Und sie halfen ihm. Sie statteten ihm mit dem aus, was er brauchte. Und es waren ein Tag oder vielleicht auch zwei Tage der Erholung für ihn nach der zweijährigen Gefängnishaft. Auch das, eine solche Erquickung. Ein menschlicher Offizier, ein Vorgesetzter, der dem Paulus die Überfahrt so weit erleichtert, wie es ging. Dann Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern. Liebst du die Gemeinschaft zu Glaubensgeschwistern? Es gibt immer wieder einige, die haben sich an dem einen oder anderen gestört und gestoßen. Und dann haben sie sich zurückgezogen von der Gemeinschaft der Gläubigen. Und nun trotten sie ihren Weg allein. Und sie sagen sich, ich kann ja auch allein beten. Natürlich kann man das. Und mancher muss es, besonders jetzt in dieser Zeit von Corona. Aber es ist doch ein Verlust. Es war für Paulus erquickend, Gemeinschaft zu haben. Ein Zeichen der ersten Christen war es schon in Jerusalem. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und ich empfehle dir, wenn du es einrichten kannst und möglich machen kannst, such Gemeinschaft. Und wenn du vielleicht nicht in die ganze Versammlung gehen kannst, such es mit Einzelnen. Und wenn es nicht anders geht, ruf einen Bruder, eine Schwester an und stärkt euch gegenseitig. Dann ging die Fahrt hier weiter fort. Die Winde standen etwas entgegen. Das Schiff musste seine Tour ein klein bisschen ändern. Und es fuhr bis zu einer Stadt Myra in Lysien. Es war kein Schiff, das geeignet war, über das ganze Mittelmeer zu fahren. Dort endete seine Route. Der Hauptmann war jetzt verantwortlich, ein anderes Schiff zu finden. Er sah sich um und er fand ein großes Handelsschiff aus der Gegend von Ägypten, von Alexandrien, wo es her war. Da wurden große Schiffe beladen mit Korn, die die Stadt Rom und ihre Einwohner dort belieferten. Die Schiffe waren aber so groß, dass man auch eine ganze Menge Passagiere mitnehmen konnte. Passagiere, Mannschaft und auch die Gefangenen zusammen waren 276 Leute, die hier dann auf das Schiff gekommen sind. Es wird dann berichtet hier, sie stiegen um auf dieses Schiff und noch war nichts zu Schlimmes zu bemerken. Vers 7 schildert jetzt Lukas, der ja mit dabei war, da wir aber langsam schifften und in vielen Tagen kaum gen Knidos kamen, denn der Wind wehte uns so sehr entgegen, schifften wir unterhalb von Kreta hin und zogen mit Mühe vorbei, da kamen wir an eine Stätte, die hieß Gutfort. Dieser kleine Hafen wird immer wieder mal verschieden übersetzt. Es war wohl nur ein kleiner Hafen, den die Menschen gar nicht so kannten, deswegen Lukas dazu, nahe bei der Stadt Lesea. Die war wohl etwas besser bekannt. Jetzt ist es Winter geworden. Die Stürme kamen auf und es war eine gefährliche Zeit. Da nun viel Zeit vergangen war, dadurch, dass die Winde das Schiff nicht richtig voranbrachten und es gefährlich war zu schiffen, darum, dass auch das Fasten schon vorüber war. So war die Zeit. Mit dem Fasten ist Yom Kippur gemeint. Yom Kippur liegt im Oktober. Jetzt kommt die gefährliche Fahrt für die damaligen Holzschiffe, die übers Mittelmeer fuhren. Und der Apostel Paulus hatte Ahnung und er wusste viel davon, wie gefährlich die Gegend sein konnte. Er kannte Kreta, er kannte Griechenland, er war ja als Missionar unterwegs gewesen. Und aus diesem Grunde weist er auf seine Erfahrungen hin. Er spricht zu der Mannschaft: Liebe Männer, ich sehe, dass die Schifffahrt will mit Leid und großen Schaden ausgehen. Nicht allein der Last, also der, was sie transportierten. Auch das Schiff und selbst unser Leben könnte in Gefahr sein. Paulus sieht die Gefahren. Als Gläubiger muss man nicht kopfüber sich in die Gefahren stürzen, sondern Gott hat uns unseren Verstand gegeben. Und wenn du siehst, dass vielleicht aus der Familie oder aus deinem Bekanntenkreis jemand auf einem gefährlichen Weg ist, dann könnte es gut sein, dass du auch da immer wieder mal einen Rat gibst. Allerdings kannst du nicht davon ausgehen, dass die Menschen deine Ratschläge immer annehmen. Paulus gab einen Rat und man nahm ihn nicht an. Das wurde allen zum Verhängnis. Die Fahrt die letzten Tage war schon schwierig und er riet, in diesem kleinen Hafen zu bleiben. Aber der Unterhauptmann glaubte dem Steuermann, so steht es vom Vers 11 an, und dem Schiffsbesitzer mehr denn dem, was Paulus sagte. Und da die Antwort ungelegen war, zu überwintern, bestanden ein großer Teil auf dem Rat, von dann zu fahren, ob sie könnten kommen nach Phönix, um dort zu überwintern. Es gab also noch einen anderen Hafen auf Kreta, ein größerer, der nur von zwei Seiten her offen war, und sie hatten so die Hoffnung, in diesem Hafen wird es besser sein. Vielleicht dachten auch die einen oder anderen, in der Hafenstadt lohnt es sich besser zu leben, den ganzen Winter über, da gibt es mehr Vergnügung. Viele Soldaten zieht es ja auch in so etwas. Und so hat man den Rat des Paulus in den Wind geschlagen. Jetzt kam noch ein Südwind auf, ein leichter Wind. Und die einzelnen Leute hatten den Eindruck, jetzt kommen wir gut bis zu dieser Ort nach Phönix und dort werden wir überwintern. Allerdings hielt dieser gutartige Wind nicht lange aus, sondern es wurde immer schlimmer mit dem Sturm. Sie kamen dann an einer kleinen Insel vorbei, an Klauda. Und mussten sie das Beiboot, so das Rettungsboot, nach oben ziehen, weil die Gefahr bestand, dass es gegen das Schiff anschlug und dann durch einen Schaden machte. Langsam hatte man den Eindruck, wir sind schon in der Region von Nordafrika, in der Süde. Nachdem sie das Boot hochgezogen haben, das Rettungsboot, und ging es doch immer schwieriger. Sie mussten Teile der Ladung ins Meer werfen, weil sie zu viel Tiefgang hatten und jetzt in der Gefahr waren, irgendwo auf dem Riff zu laufen in dieser Region in der Nähe der afrikanischen Küste, wo sie glaubten, dort hinzugehören. Und danach warf man sogar noch wichtige Teile der Gerätschaften des Schiffes über Bord. Das Wetter wurde immer schlechter. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen. Es war für die ganze Mannschaft schlimm, wie sich die über 270 Leute auf dem Schiff gefühlt haben. Da brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Es war aber auch für Paulus schlimm. Er konnte nichts dafür, dass die Lage so war, wie sie war. Aber manchmal müssen auch Christen mit den anderen Menschen ins Unglück hinein, obwohl sie selber dafür gar nicht verantwortlich waren. Das haben Christen immer wieder einmal erlebt. Da geht ein Betrieb pleite, sie sind nicht schuld, aber jetzt sind sie mit arbeitslos. Sie hätten vielleicht sogar etwas verändern können, aber keiner hat auf sie gehört. Und nun kommt die Arbeitslosigkeit. Wir wissen nicht, was nach der Corona-Krise kommt. Vielleicht ein Wirtschaftsproblem. Wir haben nicht in der Regierung gesessen. Wir haben nicht die einzelnen Maßnahmen ergriffen, weder die einen noch die anderen. Wir wären ja auch nicht viel klüger gewesen als die, die uns regiert haben. Wichtig ist, wenn wir in solch schwierigen Lagen sind, dass wir uns auf die Treue und den Beistand unseres himmlischen Vaters verlassen. Ich sagte euch, ich habe diesen Text überschrieben, in allen Stürmen geborgen, denn Gott kommt mit uns zum Ziel. Paulus hat in Jerusalem, als man ihn fast gelüncht hätte, gewusst, ich bin in Gott geborgen. Paulus hat die 2 Jahre im Gefängnis in Caesarea gewusst, Gott ist bei mir, ich gehe nicht unter. Und jetzt war er auf dem Wasser und er wusste wieder, Gott ist unsichtbar bei mir. Obwohl die schrecklichen Wetter jetzt schon 14 Tage gingen. Es war so schlimm, dass die Menschen auf dem Schiff nichts mehr gegessen haben. Das heißt, sie waren alle seekrank. Ständig mussten sie speien, sie konnten nichts bei sich behalten. Es war eine schlimme Situation. Und in dieser Situation tritt nun Paulus wieder auf. Er vermahnt sie nicht lange, dass sie nicht auf ihn gehört haben. Aber dann sagt er ihnen etwas von seiner Hoffnung. Geschwister, das ist wichtig, dass wir unseren Glauben nicht verheimlichen. Wenn wir etwas von unserer Hoffnung auf Gott als Zeugnis weitergeben, dann wird es auch anderen helfen. Einige von euch sind sicherlich schon älter. Vielleicht gehen eure Kinder nicht den Weg des Glaubens. Und nun habt ihr Enkelkinder. Ihr befürchtet, dass eure Enkelkinder von euren Kindern nicht viel hören vom Glauben. Dann ist es eure Aufgabe, zu bezeugen, was ihr mit Gott erlebt habt. Und ich habe schon etliche erlebt, deren Eltern nicht auf den Weg des Glaubens kamen. Aber ihre Großeltern hatten Zeugnis von Jesus bekommen und sind umgekehrt. In einem Ort in der Ukraine, da lernte ich eine kleine Gemeinde kennen. Und ich lernte die Frau kennen, die als erstes zum Glauben gekommen ist. Sie hatte einen Offizier der Roten Armee zum Mann, einen Kommunisten. Ihre Eltern waren auch Kommunisten gewesen. Von ihnen hatte sie nichts vom Glauben gehört. Aber die Großeltern, die waren gläubig. Und die Urgroßeltern hat es einst als Missionare dort nach Odessa verschlagen. Die Großeltern beteten für ihre Nachkommen. Die Schwester wusste nichts von Gott. Und irgendwann ist sie in einem Radiosender auf eine Sendung des Evangeliumsrundfunks gestoßen von Monte Carlo. Durch diese Sender wurde sie auf Gott aufmerksam. Und der Herr bekehrte sie. Später bekehrten sich auch ihre Kinder. Später bekehrte sich sogar noch ihr Mann. Und diese Familie wurde der Grundstück für die neue Gemeinde. Geschwister, Zeugnis geben, selbst wenn sie es nicht annehmen, ist immer wichtig. Hier in dieser gefährlichen Situation, da hörten die Menschen besser zu. Und vielleicht ist es gerade jetzt, wo es manchen schlecht geht, gut Zeugnis zu geben, damit ihnen sie das Wort im Herzen trifft. Paulus bezeugt, er ein Engel war bei ihm. Gott hat himmlische Boten, die er manchmal einsetzt. Und bei Paulus hat er ihn eingesetzt. Er bezeugt, letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und den ich diene, zu mir. Er sagt nicht ein Bote eines höheren Wesens, nein, er sagt des Gottes, dem ich gehöre. Ich gehöre Gott. Das ist schon ein Zeugnis. Dieser Gott, dem ich gehöre, der lässt mich doch nicht allein. Dem Gott, den ich gehöre, der hat mir einen himmlischen Boten geschickt und dem ich diene. Viele wussten, er ist um seines Glaubens willen ein Gefangener. Der durch dem Gott, dem ich diene, der hat mir einen Boten geschickt. Und er hat gesagt, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Das ist eine gute Botschaft. Paulus sagt, ich bin gestärkt. Vielleicht hat er vorher auch in diesem schrecklichen Wetter Angst, er ist ja auch nur ein Mensch gewesen. Aber Gott schickte einen, der sagte, fürchte dich nicht. 365 Mal steht diese Aussage in der Heiligen Schrift. Für jeden Tag des Jahres darfst du das wissen. Gott sagt, fürchte dich nicht. Aber Gott sagte zu ihm noch mehr, ich habe einen Weg für dich bestimmt. Du wirst vor dem Kaiser erscheinen. Und das nahm Paulus ernst. Er wusste doch, das hatte Gott vor. Und jetzt konnte er sich wieder auf das besinnen, was Gott mit ihm geplant hatte. Und nachdem er das berichtet, sagt er, und Gott hat mir gesagt, ihr werdet auch nicht umkommen. Weil du hier an Bord bist, geht von dir ein Segen aus. Welch wunderbare Sache, dass Gläubige auch ein Segen sein können für ihre Umgebung. Es hatte sich das Wetter noch nicht geändert. Im Gegenteil, man war scheinbar ganz in der Nähe einer Küste und es kamen ganz neue Gefahren auf. Vers 27. Da aber die 14. Nacht kam, dass wir im Adriatischen Meer fuhren um die Mitternacht, wähnten die Schiffsleute, die Matrosen, sie kämen etwas an ein Land. Und sie senkten einen Bleiwurf ein Lot, und fanden 20 Klafter tief. Das heißt, sie hatten noch einen relativ guten Tiefgang. Aber kurz darauf warfen sie wieder ein Lot und jetzt sahen sie, es sind nur noch 15. Und jetzt fürchteten sich die Matrosen. Könnten wir jetzt irgendwo auflaufen und dann eventuell alle zugrunde gehen? Sie senkten Anker ins Wasser, damit das Schiff langsamer fuhr, damit nicht so, die Gefahr nicht so groß ist. Und diese Seeleute überlegten, wie können wir von dem Schiff fliehen? Vers 30, da aber die Matrosen, die Schiffsleute, die Flucht suchten aus dem Schiff, ließen sie den Kahn nieder. Das Rettungsboot, was sie einst eingezogen hatten, das ließen sie runter und sie dachten still und heimlich auf dieses Rettungsboot zu gehen. Es gibt so einen Ehrenkodex unter den Kapitänen und unter den Schiffsleuten. Wenn ein Schiff sinkt, geht der Kapitän als letzter. Und zuerst lässt man die Frauen, dann die Kinder und die Kinder, dann die Passagiere und dann die Mannschaft. Und als letzter, wenn es sein muss, der Kapitän. Der ein oder andere hat vielleicht von diesem Schiff einmal gehört, von der Titanic. Da hat man sich an diese Reihenfolge gehalten. Aber es gibt immer auch schlechte Menschen, die vor allen Dingen nur an sich denken. Und so eine Mannschaft war auf dem Schiff. Der Apostel Paulus hat das mitgekriegt. Und der Apostel Paulus geht zum Hauptmann und sagt, wenn diese Männer im Vers 31 nicht auf dem Schiff bleiben, habt ihr keine Chance, gerettet zu werden. Interessant, er sagt nicht, ich habe keine Chance. Doch, er wusste, der Engel hat ihnen gesagt, du kommst vor den Kaiser. Aber die anderen werden zugrunde gehen. Es lag ihm am Herzen, aber auch den anderen Hilfe zu geben. Liegt doch dir am Herzen, denen, die, mit denen du zusammen bist, Segen und Hilfe zukommen zu lassen? Bist du ein Segensträger? Das sollen wir eigentlich sein. Oder denkst du nur an dich? Der Hauptmann zieht die richtigen Schlussfolgerungen. Er lässt durch seine Soldaten die Taue zerschlagen, an denen das Rettungsboot hängt. Das Rettungsboot fiel ins Wasser und der Ausweg für diese untreuen Matrosen war im Augenblick weg. Vers 32, da hieben die Kriegsknechte die Stricke ab vom Kahn und ließen ihn fallen. Aber das Wetter hat sich dadurch noch nicht geändert. 14 Tage schrecklichster Wetter. Die Leute haben nichts gegessen. Und jetzt tritt wieder Paulus auf. Paulus wird zum Seelsorger dieser ganzen Besatzung auf dem Schiff. Warum? Weil er Ruhe und Frieden in Gott hatte, konnte er auch Frieden weitergeben. Ich hörte einmal von dem schlimmen Grubenunglück in Lengede. Die Leute waren eingeschlossen in einer Luftblase. Keiner konnte mehr hoffen auf Rettung. Sie waren ja Bergleute, die durch einen Unfall dort eingeschlossen waren. Aber einer von ihnen war ein gläubiger Mensch. Manche wollten sich das Leben nehmen, aber er redete ihnen immer noch zu. Bist du auch jemand, der Traubige aufrichten kann? Vielleicht sagst du, aber mir geht's doch selber schlecht. Wie soll ich der andere ermuntern? Dann erbitte dir von Gott die nötige Kraft. Er wird dir Kraft geben, andere zu stärken, und er wird dir auch helfen, das Richtige zu sagen. Was macht Paulus? Darum ermahne ich euch, sagt er ab Vers 35, nehmt jetzt Speise zu euch, denn es wird euer keiner auch nur ein Haar abfallen. Jesus, da hatte ich ja mal gesagt, die Haare auf unserem Haupt sind gezählt. Darauf bezieht er sich. Es wird euch nichts passieren. Aber, da er das gesagt hatte, nahm er selbst Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach und fing an zu essen. Da wurden sie guten Mutes und nahmen auch Speise. Paulus wusste, damit man nachher an Land kommt, da braucht man Kraft. Er wusste, das Schiff wird verloren gehen. Das hat ihnen der Engel gesagt. Sie müssen eventuell schwimmen. Deswegen esst jetzt. Und es war ihnen ja nicht zu essen zumute. Da nahm Paulus ein Stück Brot und dankte Gott dafür. Er gibt ein Zeichen, dass Gott für ihn sorgt. Und jetzt kriegten die anderen Mut und sie aßen auch alle 276 Leute auf dem Schiff. Vers 38. Und da sie satt geworden, erleichterten sie das Schiff. Sie warfen das restliche Getreide noch ins Meer. Und es wurde Tag. Und jetzt, wo es Tag wurde, da wurde es langsam deutlich, dass doch irgendwo Land in der Nähe ist. Sie steuerten mit ihrem Schiff auf das Land zu. Die Matrosen machten jetzt alles, damit sie eine leichte Anlandung haben. Aber es klappte nicht so, wie sie sich vorstellten. Es ist manchmal so, da geht es einem schlecht und es kann noch schlechter werden. Ich war mal in einer schlimmen Situation, wo viele gegen mich gestanden haben. Und mich trifft ein Bruder und sagt, wie geht's dir? Und ich wollte das so ein bisschen abwimmeln und ich sagte, naja, ganz gut. Und dann sagt er, Kopf hoch, es kann noch viel schwerer kommen. Es ist manchmal so, sie erlebten das, das Schiff läuft in eine Sandbank, der Bug senkt sich in den Sand, das Heck ist frei, die Wellen schlagen dagegen und der hintere Teil des Schiffs beginnt zu zerbrechen. Jetzt waren die Soldaten an Bord und die Soldaten wussten, wenn wir ohne unsere Gefangenen in Rom ankommen, da wird man uns zur Rechenschaft ziehen. Und die römische Armee hatte ganz harte Gesetze. Vielleicht würden sie selbst getötet. Und deswegen beschlossen die Soldaten, alle Gefangenen zu töten, damit ja keiner fliehen könnte. Aber da kam wieder das Eingreifen Gottes. Dieser Hauptmann, dieser Julius, er sah sich in seinem Gewissen an Gott gebunden. Er wollte nicht den Tod der Gefangenen. Er wollte Paulus retten, den hatte er vor allen Dingen vor Augen. Aber er ließ nicht zu, dass auch nur einer von den Gefangenen nun zu Tode kam. Stattdessen gab er einen guten Rat. Die Soldaten und der Steuermann und so, die waren scheinbar mit der ganzen Lage überfordert. Und er sagt, wer von euch schwimmen kann, der schwimme jetzt bitte an Land. Wir sind ja nicht mehr weit weg. Das Boot zerbrach, sonst wären sie alle ertrunken. Und dann sagt er, wer nicht schwimmen kann, der springe ins Wasser, klammere sich an irgendein Brett oder an ein Wrackteil und versuche damit das Land zu erreichen. Gott hat Segen auf diesen Ratschlag dieses Offiziers gelegt und die gesamte Besatzung wurde gerettet. Liebe Geschwister, Paulus hat erlebt, wie er sicher in Jesu Armen war. Am Anfang hat der Herr ihn gestärkt durch die Wohltaten, die er ihm gab. Aber dann kamen schwere Zeiten. Aber unsichtbar war der Herr immer um ihn. Gott hatte einen Plan mit ihm und Gott wollte mit diesem Plan zum Ziel kommen. Wenn du vielleicht jetzt gerade auf so einer rauen Strecke bist, du darfst wissen, Gott hat einen Plan mit dir. Und er würde und wird mit dir zum Ziel kommen. Er wird dir helfen und dich segnen. Halte dich einfach an ihn fest und du wirst nicht zu Schanden. Und gib auch in schwierigen Zeiten Zeugnis von dem, was dir Gott ist. Dann wirst du auch noch ein Segensträger für andere. Ein Gefängnistransport, eine traurige Sache. Ich weiß, wovon ich da rede. Und trotzdem konnte Gott ihn benutzen und Paulus auf diesem Transport zeigen, wie sicher er gehalten und getragen ist. Bitte entschuldigt, dass es heute ein klein wenig länger geworden ist, aber es war ja so viel Handlung in diesem Text. Und nicht nur die Handlung, ich glaube, durch die Einzelheiten hat der Herr manches auch dir gezeigt. Lasst uns jetzt noch gemeinsam beten. Ja, himmlischer Vater, du hast den Paulus durch diese schwere Überfahrt durchgebracht. Er ist durch die Vorbildlichkeit anderer in Probleme geraten. Manchmal erleben wir sowas ja auch. Aber hab Dank, dass du uns dann auch nahe bist. Du siehst, ob jemand jetzt am Telefon ist, der sich Sorgen macht um seine Zukunft, der sich Sorgen macht um seine Gesundheit, der sich Sorgen macht um wichtige Menschen, die ihm zur Seite stehen sollten. Stärke ihn doch. Lass auch ihn immer wieder merken, dass er sicher in deiner Hand ist. Und Herr, hab Dank dafür, dass du immer wieder auch Erquickung schenkst, so wie du dem Paulus am Anfang Erquickung geschenkt hast, durch die Brüder in Sidon, wie du ihm Erquickung geschenkt hast durch diesen menschlichen Gefängnisaufseher, der ihm sogar zum Schluss noch das Leben rettet, und wie du durch deinen Engel mit ihm geredet hast. Hab Dank, dass du auch uns unsichtbar himmlische Wesen zur Seite stellst, dass du uns beistehst und durchträgst. Es wäre noch so vieles zu sagen, wir wollen alles deinem himmlischen Vater bringen, mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen. Liebe Geschwister, ich wünsche euch heute noch einen gesegneten Tag. Alle Kraft, alles, was ihr braucht für diesen Tag und auch Kraft und Freude an diesem Tag. Und ich lade euch ein, auch nächste Woche wieder, ab Donnerstag wird dann die nächste Bibelstunde wieder übers Telefon zu hören sein. Auch unsere Gottesdienste sind über das Telefon, aber auch übers Internet zu hören. Auch dazu ist jeder herzlich eingeladen. Und solltet ihr in eurer Gemeinde am Sonntagmorgen keinen direkten Gottesdienst haben, so könnt ihr auch im Gottesdienst live dabei sein, sowohl über die Telefonnummer wie auch übers Internet. Dem Herrn befohlen. Amen.